Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Folge 30, letzte Ausgabe im Katastrophenjahr, zumindest im eigensinnigen Jahr 2020. Und dementsprechend wollen wir heute auch in voller Mannstärke diesen letzten Podcast des Jahres angehen. Das heißt, Egel, Sebi und auch der Gilbert sind heute für euch neben mir, meiner Wenigkeit, dem Flo, am Mikro. Servus, Burschen.
Servus.
Servus.
Servus. Ja, Gilbert, du hast dich eigentlich so ein bisschen an die Regel gehalten, wenn eine 3 drin ist in der Nummerierung unserer Podcasts, dann bist du wieder mit dabei.
Ja, kannst du mal sehen.
Manches da geht der Serie jetzt los.
Ja, genau. Das heißt, eigentlich jetzt erstmal 9 Podcasts in Folge. Nein, wir wissen ja alle, du bist ja auch mit dem Löwenradio immer wieder beschäftigt, dass wir nur zweite Wahl sind. Wir haben uns mittlerweile damit abgefunden.
Nein, ich muss ja dazu sagen, bei mir geht es ja wirklich dann mehr ums Sportliche. Also so gerne ich mich auch mit den anderen Themen drumherum beschäftige. Und wenn jetzt natürlich die Saison wieder losgegangen ist, dann ist man natürlich auch wieder mehr bei der Sache. Weil so Sachen wie, was weiß ich, Red Bull Salut oder Magenta Sport Cup fand ich jetzt sportlich nicht so reizvoll. Wenn es wirklich jetzt um was geht, DEL, da macht es dann auch wieder richtig Spaß, drüber zu sprechen.
Ja, vor allem, wenn wir mal drauf gucken, die ersten 3 Spiele, 3 Siege für München, nur ein Zähler, der wurde kulanterweise vor Weihnachten in Großzügigkeit in Niederbayern gelassen. Ansonsten volle Punkteausbeute und genau damit wollen wir eigentlich jetzt auch starten. 3 Spiele sind gespielt, 8 Punkte und der Sebi hat schon den ersten Aufreger, wenn er nur auf die Tabelle guckt, der Gruppe Süd in der DEL. Stimmt's?
Ja, Aufreger, es gefällt mir halt einfach noch nicht. Ich meine, da gehst du, ich sage jetzt mal, fast schadlos durch. 3 Spiele, 3 Siege, schöne 8 Punkte und ja, du bist Dritter. Das ist mir doch als Münchner gar nicht gewohnt. Das ist ekelhaft. Und das Zweite ist halt, dass dieses Federvieh da oben steht. Das ist, ja.
Welches Federvieh meinst du? Das, was du da hin orakelt hast oder... Das, was da oben zu erwarten war?
Eher Zweiteres.
Okay.
Also,
nirgends. Also das orakelte Federvieh ist okay, oder?
Bitte?
Dein orakeltes Federvieh ist erstmal okay da oben?
Ja, das ist erstmal in Ordnung. Das gibt ja so ein bisschen Bestätigung. Also,
ja. Also wir zeichnen am Dienstagabend auf, Blick auf die Tabelle der Gruppe Süd in der DEL, Spitzenreiter Mannheim vor Schwenningen und München, damit wir genau wissen, welches Federvieh der Sebi meint.
Ja.
Er leidet. Egel, wie sehr leidest du?
Er leidet, aber Mai, ganz ehrlich, also 3 Spiele, 8 Punkte, da hast du, glaube ich, kaum was vorzuwerfen. Und dass die anderen beiden müssen ja auch erstmal das Tempo halten können. Also ich meine, was eine Tabelle nach 2-3 Spieltagen ist, Ei drüber. Ich würde mich aufregen, wenn wir da mit einer 0 unten drin stehen würden, aber ansonsten ist sie mir noch wurscht.
Na, sagen wir, die 0-Punkte-Reiter, die kommen aus Nürnberg und Augsburg. Auch das mal so ein bisschen zu erwarten.
Ja.
Ja, also gerade Nürnberg, muss ich ganz ehrlich sagen, seit gestern und ja, da haben Reimer und Adams gefehlt, aber ich glaube, wir haben eine schwere Saison vor sich.
Bevor wir jetzt zu sehr auf die Konkurrenz gucken in Gruppe Süd, lass uns einen ersten, ja, Mini-Fazit wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber lass uns mal so eine kleine Startbeurteilung machen des EHC Red Bull München. Wie gesagt, 3 Spiele, 8 Punkte, 13-5 Tore, das ist ein Start, mit dem man sehr zufrieden sein kann. Gilbert ist eigentlich immer einer von uns, der sehr, sehr kritisch ist. Der war aber gestern nach dem 6-0 gegen Nürnberg sogar der war, was das Ergebnis angeht und auch der Art und Weise, durchaus zufrieden. Lasst uns da vielleicht mal eine kleine Startbilanz machen. Wie fällt denn euer Fazit bisher aus für den Saisonbeginn der Münchner?
Ja, ich denke mal nicht schlecht. Also das Beste, was gestern eigentlich war, aber das liegt dann auch daran, dass es Nürnberg war als Gegner, dass wir halt kein Gegentor bekommen haben, wenn man sich die anderen beiden Spiele anschaut, nur mit einem Tor Unterschied gewonnen, sowohl gegen Augsburg und dann Straubing dann sogar nur im Penaltyschießen. Also ich denke mal, die Abwehr, jetzt vor allem mit den 2 neuen Ausfällen, das ist so das Sorgenkind meiner Meinung nach. Und das Gute ist halt, dass wir vorne die Tore machen. Und wenn ich mir Mannheim anschaue, ein Gegentor in 2 Spielen kassiert, wir sind jetzt nach 3 Spielen bei 5 oder in 2 Spielen schon bei 5 gewesen, muss, denke ich, nicht sein.
Ja, also ich finde auch, der Start war so ein bisschen holprig. Spiel 1 hatte ich noch so das Gefühl, naja, man hat gemacht, was man muss. In Spiel 2 ist es fast schon schiefgegangen. Also da hättest du auch genauso gut mit gar keinem Punkt nach Hause fahren können aus Niederbayern, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, ich weiß nicht, wie gestern wurde es ihnen natürlich dann schon auch fast zu einfach gemacht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also da ist noch ein bisschen Sand im Getriebe, aber man sieht in den Ansätzen schon, dass es wieder ein Top-Team ist. Und ich gebe dem Gilbert recht, mir macht die Rückwärtsbewegung auch mehr Sorgen als der Weg nach vorne.
Ja, ach, eigentlich war relativ alles ist so gelaufen, wie man es erwartet hat. Augsburg macht einem erstmal das Leben schwer im ersten Spiel, konnte man bestehen. Zweites Spiel Straubing. Das war so, ich zeige jetzt mal so von dem, was man vor der Saison erwartet hat, so Standortbestimmung erstmal da. Wie sind die drauf? Wie sind wir drauf? Dass du gegen Straubing nur gewinnst, wenn du wirklich dich voll reinhängst, hat funktioniert. Gegen Nürnberg, ja. Ja, da war jetzt nichts. Aber ich sage jetzt mal so, die wirkliche Standortbestimmung in der Liga und wie es läuft, die würde ich gern einfach nach dem nächsten Spiel machen, weil ein Ligaspiel gegen Mannheim, das ist dann jetzt mal, das wird jetzt dann die Sache, wo man mal sagen kann, jawohl, läuft nicht. Oder wie läuft es bei denen besser?
Dann wollen wir den Sie wieder auch nicht weiter drauf festnageln. Frage trotzdem in die Runde, was lief denn in euren Augen bisher schon richtig gut?
Ja, ich denke, dass die Jungen einen guten Job machen. Also die vierte Reihe nenne ich es jetzt mal. Und dass es gelungen ist, die neuen Spieler, gerade den Kalle Kosseler, der ja sehr neu dann dazu kam, zackig in die Mannschaft zu integrieren und auf das System einzustellen, das lief, glaube ich, schon ganz gut. Mei, komischerweise fallen einem ja immer mehr die Dinge auf, die noch nicht optimal laufen.
Also was mir wieder ganz besonders gut gefällt bis jetzt in der Saison, ist einfach die Anzahl an verschiedenen Torschützen, die man bis jetzt schon irgendwo unterbringen konnten, dass da wirklich durch die Bank weg gut gescored wird und Yasin Elis wieder mit einem Hammerstart in die Saison. Wobei man auch sagen muss, gerade beim letzten Tor gegen Nürnberg, das ist ihm halt immer noch irgendwo eine Genugtuung oder irgendwas, da nochmal einen draufzusetzen oder einen schönen Gruß wieder zu schicken nach Nürnberg. Fand ich toll.
Definitiv. Ja, ich bin da beim Egel auch. Also ich finde es gut, dass man auch die Jungen, aber natürlich auch die Neuzugänge wie Kosilla und auch vor allem Redmond gleich so gut integriert hat und die auch eben ja gleich das System Jackson verstehen, spielen und auch Spaß machen, wenn man zuschaut. Ja, also das ist was mir auch wichtig ist. Gestern war es ja so, es muss schon immer für mich herausgespielt sein. Klar, so ein abgefälschter Schuss ist auch mal schön, aber das ist das, was mir noch so ein bisschen gefehlt hat, auch gestern in im ersten Drittel, dass die Tore ja einfach gefallen sind, ein bisschen glücklich. Und ich denke, gegen so eine Mannschaft hätte man durchaus mehr machen können. Und ich habe es auch im Vorlauf ja zu der Sendung gesagt, mir fehlt auch noch so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit aus den Chancen, einfach ein bisschen mehr machen, aus dem Puckbesitz mehr machen, aus der Bulli-Quote, die man ja hat, die super ist, mehr machen. Also da, ich denke, da ist schon noch Luft nach oben. Und auch wie der Sebi vorher gesagt hat, gegen Mannheim wird auf jeden Fall dann die Standortbestimmung. Und da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen, was dann am Samstag da passiert.
Wir werden auf alle Fälle ein Auge drauf haben und dann auch in Folge 31 darüber sprechen. Der Name ist jetzt schon gefallen und über den Herrn sollten wir auch kurz reden. Das ist Kalle Kosseler, 3 Spiele jetzt für München gemacht. Sein erstes Tor hat er bereits geschossen. Da gab es jetzt in den letzten Tagen beziehungsweise gestern auch eine Meldung, über die wir uns dann gleich mal ausgetauscht haben. Und da bin ich jetzt auch sehr froh, dass der Gilbert da ist, der uns jetzt diese Gesamtsituation um Kalle Kosseler, der Leihgabe aus Toronto, ein bisschen erklären kann. Es kam die Meldung, Kalle Kosseler ist auf dem Waiver.
Genau, der wurde von Toronto auf die Waiverliste gesetzt. Da gab es dann gleich auch bei den Toronto-Fans und bei den Experten aus Toronto, also die da Zeitungen, Hörfunk, Fernsehen machen, wilde Spekulationen, warum man das denn machen konnte, ob man ihn loswerden will, ob es darum geht, dass man auch dann die Leihe beendet und so weiter und so fort. Im Endeffekt hat es dann tatsächlich nur monetäre Gründe, so wie wir es heute wissen oder jetzt vor ein paar Minuten. Denn Kalle Kossler hat die Waivers gecleared, so nennt sich das. Sprich, er wurde gestern draufgesetzt um 12 Uhr mittags und heute 12 Uhr mittags Ortszeit hatte ihn dann noch keiner geclaimed. Also kein anderes Team hat ihn da runtergeholt, hätte ihn nehmen können, seinen Vertrag übernehmen können, der noch für die Saison jetzt laufen wäre oder noch läuft. Das heißt, er wandert wieder zurück zu Toronto, da der gute Herr meines Wissens nach aber einen One-Way-Team Contract hat, das heißt, er hat nur einen Vertrag für die NHL, nicht für die AHL, für die Toronto Marlies, muss er über die Waiverliste, dass die Maple Leafs ihn eben zu den Marlies schicken können. Und sobald er bei den Marlies ist, zählt sein Gehalt, sein jährliches Gehalt dann nicht mehr rein, nämlich in die Cap Space von den Toronto Maple Leafs. Und das wird wahrscheinlich der Hintergrund gewesen sein. Man braucht Platz im Salary Cap, man braucht Geld für die anderen Spieler, die man noch hat, vielleicht auch für Vertragsverhandlungen, die noch zu führen sind. Man hat jetzt natürlich noch die Chance, vor den Training Camps und auch vor dem Saisonbeginn, der in zwei Wochen ansteht, noch Trades zu machen. Und da ist natürlich mehr Platz im Salary Cap Gold wert. Es sind jetzt bei ihm nur 700.000 zwar, also nur in Anführungszeichen, aber das ist natürlich schon was, womit du einen anderen dann vielleicht nochmal herlocken kannst für einen Einjahresvertrag oder ähnliches. Ja, das heißt aber auch für uns natürlich, dass Stand jetzt erstmal bei uns bleiben wird. Das heißt, das hat sich bei ihm beim Arbeitgeber eigentlich nichts geändert. Er bleibt in der Organisation der Toronto Maple Leafs und dementsprechend denke ich, können wir auch davon ausgehen, dass die Leihe erstmal weiterhin so bestehen bleibt.
Sehr zur Freude von uns. Also das, was wir von Kalle bisher gesehen haben, macht Lust auf mehr. Sebi wollte sie noch ein bisschen zurückhalten mit den ersten Einschätzungen zu Kalle. Der Egel war aber schon sehr angetan. Das hat man in den letzten Folgen auch schon gehört.
Ja, ich bin Fan von dem. Ganz ehrlich, stehe ich auch zu. Ich bin echt ein Fan von dem. Ich mag dem seine Art zu spielen. Ich finde, er ist am Bullypunkt mega. Er hat sich super schnell integriert und hat gestern auch sein erstes Tor gemacht. Also für mich ist er voll im Plan und ich fände es sehr schade, wenn er zeitnah wieder weg wäre. Aber so wie es der Gilbert gerade erklärt hat, können wir da, glaube ich, ziemlich beruhigt sein. Vorerst.
Ja, ich bin ja da durchaus mittlerweile jetzt ein Spiel weiter. Das war schon Zucker, was er da gespielt hat gegen Nürnberg. Auch wenn, ich sage jetzt mal, die Gegenwehr, wie wir vorher schon festgestellt haben, gegen Nürnberg jetzt. Ja, aber muss man trotzdem erstmal so machen. Und das Tor war ja auch dann schön. Also manche von uns würden sagen, the play of the day. War ja auch das Siegtor.
Ja, also es war de facto von der ganzen Reihe schön rausgespielt, der Konter. Also eigentlich besser kannst du den Konter ja nicht zu Ende spielen. Ja, gab auch andere schöne Tore gestern. Play of the day, ja, da kann man sehr geteilter Meinung sein, was man dazu wählt. Der Verein hat wohl Tor 3 genommen. Für mich wäre es das Tor gewesen, das am wenigsten Play of the Day war. Aber
ja, da bin ich voll bei dir. Also für mich wäre es das Parks-Tor gewesen. Also das war schon sehr feine Körperbewegung, die er da wirft, vors Tor, um den Torhüter gezogen ist und dann nicht mit der Rückhand, sondern die Scheibe immer noch voran. Also es war schon ja.
Ich glaube auch mega wichtig, dass der jetzt mal so eine Bude gemacht hat.
Ja, so eine, nicht so ein abgefälschtes Ding, sondern mal richtig.
Ich glaube, das könnte so ein, wie sagt man so schön, der Knoten ist jetzt geplatzt, Tor gewesen sein.
Im Münchner Universum sagt man der Dosenöffner.
Oh nein. Der benutzt jetzt dieses Wort. Oh, das ist. In jedem Ding. Das ist, waren wir das Belaretti 2006 bei der WM, als er angefangen hat. Oh, den Schlüssel zum Spiel. Und danach war das so die Phrase, die du in jedem Spiel gehört hast. In jedem Spiel. Wie langweilig.
Du meinst sowas wie Momentum und er muss
ja, genau, einen
Schritt machen und so Zeug.
Ja, genau. Ich glaube, das Momentum hat den Schlüssel zum Spiel abgelöst. Ja, genau.
Ich wollte zu Kosilla noch schnell was nachreichen, was da auch nochmal interessant wäre, weil die AHL ja auch irgendwann die Saison mal wieder aufnehmen wird. Das ist jetzt geplant für Anfang Februar. Also wären jetzt noch 6 Wochen, sage ich mal, hin, bis es dann auf jeden Fall interessant wird, was mit Kalle Kosilla passiert. Also holen die Malis ihn zurück, wird die Leihe beendet oder darf er tatsächlich in Europa fertig spielen? Ist auch interessant, was dann in der NHL mit den Verträgen passiert, wenn nämlich ein Spieler die komplette Saison zum Beispiel in Europa spielt und in einer anderen professionellen Liga, wo auch die europäischen Ligen dazugehören, dann kann das auch für Contract Termination, also Vertragsauflösung, sorgen oder vereinfachere. Das Problem in Anführungszeichen oder das Interessante bei ihm ist aber, da sein Vertrag eh ausläuft am Ende der Saison und er dann erstmal unrestricted Free Agent wird, hat sich das dann höchstwahrscheinlich sowieso erledigt. Aber wie gesagt, also Februar ist der nächste Knackpunkt dann, wenn es um den Verbleib von Kalle Kosilla beim EHC geht.
Gut, auf jeden Fall haben wir dann noch ein paar Spiele Freude an ihm, so oder so.
Definitiv.
Da freuen wir uns drauf. Finnische Elemente beim EHC München, da gab es durchaus die ein oder andere sehr positive Erinnerung. Ja. Dann lasst uns doch mal auf die kritischen Punkte gehen und bevor wir zu dem Thema kommen, das richtig wehtut, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Vorgespräch ist ein Name gefallen, der eigentlich wie kein anderer für Konstanz und für Persönlichkeit auf dem Eis steht, der aber gefühlt momentan so ein ganz klein bisschen aus dem Tritt gekommen ist, und das ist Yannick Seidenberg.
Ja, also nicht falsch verstehen. Ich will jetzt gar nicht über Yannick Seidenberg schimpfen hier, gell? Bloß nicht falsch verstehen. Ist ein großartiger Eishockeyspieler und ich bin immer jedes Spiel froh, dass er in München spielt. Ich habe nur von außen so ein bisschen den Eindruck, dass es bei ihm halt gerade so ein bisschen unrund läuft. Also so einzelne Szenen wie das Gegentor in Straubing, wo er halt da nach diesem Chippass relativ leicht überspielt wird, beziehungsweise dann auch hinfällt. Die unglückliche 4-Minuten-Strafe. Ja, und auch so die eine oder andere Situation, wo ich mir denke, oh, da haben wir ihn einfach schon sicherer gesehen oder stabiler gesehen. Also so ein bisschen macht er mir den Eindruck, als wäre er nicht so ganz bei 100% einfach.
Ich hau jetzt da nur mal rein. Aktuell +5, zweitbester Verteidiger jetzt nach 3 Spielen. Ein Tor, eine Vorlage, also 2 Punkte in 3 Spielen. Die Zahlen sagen was anders.
Ja. Wie gesagt, wir wollen nicht sagen, dass Gottes Willen nicht auf Yannick Seidenberg einschlagen. Es ist einfach nur ein Eindruck von außen, wo ich sage, ach, irgendwie Bauchgefühl. Ich habe ihn in mancher Situation einfach schon souveräner erlebt.
Ja, gut, vielleicht ist es halt eine Frage, wo du sagen musst, okay, du wirst jetzt nicht jünger. Ja. Und wenn du dann halt, ich sage jetzt mal, relativ viel Eiszeit nehmen musst, weil die Kollegen ausfallen oder du relativ viel Unterzahl und Überzahl spielen musst.
Also es kann tatsächlich ein Punkt sein, dass zum Beispiel durch den Ausfall von Conny Abelshauser einfach da noch mehr Bürde auf den Schultern von Yannick Seidenberg lastet. Und wie der Sebi schon sagt, also sagen wir mal ehrlich, keiner wird jünger und er ist schon viel am Eis und halt in vielen wichtigen und verantwortungsvollen Rollen einfach auch in Überzahl, Unterzahl, ja, oder wenn es am Spielende eng wird, ist er eigentlich auch die meiste Zeit auf dem Eis. Ich glaube, da wäre es ganz gut, wenn da das auf noch mehr Schultern, gerade im Defensivbereich, stabil verteilt wird.
Ein Meckern auf hohem Niveau. Das ist Kritik auf extrem hohem Niveau. Ne?
Also, ich bitte das auch, das so zu verstehen. Ne? Also kein Spielerbashing, gar nichts. Liegt mir total fern, gerade in dem Fall. Wirklich nur ein Eindruck, den ich halt gestern beim Spiel wieder so ein bisschen hatte.
Dann wollen wir das auch genauso stehen lassen. Yannick Seidenberg, der also auf dem besten Wege ist, neuer EHC-Rekordspieler zu werden. Und das auch vollkommen verdient.
Wo wir aber gerade dabei sind, wir haben ja einen Spieler, den wir jetzt eigentlich gewohnt sind, in jeder Folge hochzuloben. Und Daryl Boyle aktuell schon bei +6.
Der ist gefühlt in der Form seines Lebens.
Ja, also das hat sich irgendwo vielleicht, wenn er das fortsetzen kann, es hat sich angedeutet, wir haben ja drüber gesprochen, dass es immer mehr Spaß macht, ihm auch zuzuschauen. Und Ja.
Und trotzdem ist er für mich noch so dieser Spielertyp, wo man sagt, ja, der macht halt seinen Job. Ohne groß auffällig zu sein, ohne große Highlights in die eine oder andere Richtung zu haben, der macht seinen Job, aber den macht er halt einfach spitzenmäßig.
Das sehe ich genauso wie der Egel. Genau so wollte ich es dann jetzt auch sagen. Also total unaufgeregt, er fällt nicht auf, er tut das, was er tun muss und mehr halt auch nicht. Muss aber auch gar nicht, weil, wenn das eben wie gesagt, plus 6, scheint es ja zu funktionieren. Und das ist aber auch nochmal zu Seitenberg von meiner Seite. Der wäre mir jetzt auch bis auf die zwei Szenen, die der Egel angesprochen hat, nicht wirklich auch aufgefallen. Ja, also lässt sich überspielen in Straubing, dann diese 4-Minuten-Strafe, da lässt sich drüber streiten, sage ich generell bei einer hohen Stockstrafe. Das ja, kann er was dafür, kann er nichts dafür. In dem Fall sage ich jetzt mal, da kann er überhaupt nichts dafür. Dass es dann noch die 2 Extra-Minuten gibt, was willst du machen? Ja, ist halt so.
Ja, das war eh so eine Geschichte, wo ich mir denke, okay, warum ist denn der Stock oben im Gesicht? Also ich meine, das war wirklich eine Geschichte, diese 4+4, wenn wir jetzt schon so wieder ins Detail gehen, wo ich sagen würde, wäre er selber nicht gefoult worden in der Situation, wäre der Stock gar nicht da oben gewesen. So, gab dann auch nichts. Also ja, geht. Aber wo wir dabei sind, noch Yannick Seidenberg, wenn wir reinschauen, 20 Minuten 38 im Schnitt Eiszeit pro Spiel, zweitmeiste Eiszeit, dann Redmond, eine Minute weniger pro Spiel im Schnitt schon. Und ja, hoffen wir,
das ist eine Menge Holz. Oder beziehungsweise eine Menge Eis, die Yannick Seidenberg da sieht und eben auch in den Situationen, wo es echt drauf ankommt.
Ja, da sind wir wieder beim Thema in dem fortgeschrittenen Spieleralter, sage ich jetzt mal, in dem man ist. Ich meine, der hat auch ein paar Verletzungen mit sich rumgeschleppt in seiner Karriere. Ich glaube, der weiß schon auch, wie weit er noch gehen kann, körperlich. Ja. Und dann, wenn er halt mal einen ziehen lassen muss, weil er was merkt, dann muss er halt mal einen ziehen lassen. Ja. Dann lasse ich ihn lieber laufen und kassiere ein Tor, bevor ich dann 6 Wochen ausfalle oder irgendwas anderes passiert. Also da bin ich schon bei ihm.
Aber Stichwort Verletzungen ist jetzt wirklich die perfekte Überleitung. Denn das ist der ganz große Pain. Tatsächlich, nach 3 Spieltagen haben wir 3 Ausfälle, die richtig wehtun. Der erste, der ist ja schon einige Tage bekannt, das ist Conny Abelshauser, der arbeitet gerade an seinem Comeback. Jetzt kamen aber beim Spiel gegen Nürnberg 2 weitere dazu und dass es ausgerechnet die beiden getroffen hat, ist richtig bitter. Und da ist die Rede von Luca Zitterbart und Nicolas Appendino. Wir haben ja beim Radio Wiesenfeld Packmas Crossover Live die Reaktionen, da haben wir ja alle gesehen bei uns an der Kamera, an der Webcam. Da waren wir uns bei beiden Situationen, hat man gesehen, das hat jedem Einzelnen von uns wehgetan.
Ja, also die Geschichte von Appendino, glaube ich, noch krasser als die von Zitterwart. Es sah so sehr schmerzhaft aus und es tut mir einfach auch gerade für die beiden extrem leid. Übrigens genauso wie für Herrn Eckel möchte ich noch schnell dazwischen schießen, weil auch das ist ja schon ein trauriger Ausfall, muss ich ganz ehrlich sagen. 3 von den Jungen.
3 von den Jungen, die auch noch richtig gut in Form waren.
Ja.
Also man muss dazu sagen, Stand jetzt bei der Aufnahme wissen wir nichts Konkretes über die Verletzungen. Es war so, dass Luca Zitterbart wohl am Arm getroffen wurde. Das kann jetzt was Schwerwiegenderes sein, das kann aber im besten Fall vielleicht auch nur eine extrem schmerzhafte Prellung gewesen sein. Wir wissen es noch nicht. Bei Nicolas Appendino, das sah nach Schaden im Knie aus. Und das wäre, wenn es denn so kommt, dann wäre das zu hoher Wahrscheinlichkeit der Saison aus.
Ja, das wäre bitter für die Mannschaft und vor allem aber für ihn. Also drücken wir mal die Daumen, dass es nicht so kommt.
Er hat sehr erinnert an die Geschichte damals mit Abelshauser, so von der Optik her. Als Abelshauser gegen Shepard war das Knie nochmal so verdreht worden ist und dann mit Gewicht nochmal drauf und
ja, unglückliche Situation natürlich. Also kann es auch niemandem einen Vorwurf machen. Ja, ich glaube, wie gesagt, drücken wir den beiden die Daumen, dass es nicht allzu schlimm ist. Aus sportlicher Sicht ja, es sind halt 2 Verteidiger, gell?
Und es sind halt eben auch 2 junge Verteidiger.
Ja.
Da reden wir ja auch über die U23-Quote.
Ja, und da ist jetzt wieder dieser Aufreger oder so, dieses Rumoren, das jetzt wieder losgeht. Dir fallen 3 Verteidiger aus und als nächstes wird die Verpflichtung oder das Hochziehen von einem Stürmer bekannt gegeben.
Ja.
Die Rede ist von Elias Lindner. 19 Jahre alt, von den Red Bull Hockey Juniors, 1,85 Meter großer Stürmer, der hat am heutigen Dienstag die Profilizenz für München bekommen. Seine bisherige Bilanz in dieser Saison, 17 Spiele, ein Tor, 9 Vorlagen.
Können Indikator sein, dass der Robin auf Radioseite recht hat und Maxi Daubner jetzt Verteidiger spielen darf, muss und man deswegen die Stürmerposition auffüllt. Eine andere Erklärung habe ich nicht, dass du nach Verletzung von 2 Verteidigern einen Stürmer hochziehst, sorry. Irgendein Plan muss ja dahinter stehen.
Eckel reagiert, es kann ja auch sein. Also ich meine, Eckel war ja, ich sage es mal, einen Tag vorher oder noch am selben Tag ist ja bekannt gegeben worden, dass Eckel auch verletzt ist. Also und wohl länger ausfällt. Also
Lobach geht dir ja auch. Oberkörperverletzung. Mehrere Wochen heißt es bei Basti Eckel.
Ja. Ja, aber wenn du jetzt einfach mal anschaust, Zitterbart, Abelshauser, Lobach, Appendino. Genau. Ja, ich hätte jetzt eigentlich schon erwartet, dass da noch ein richtiger Verteidiger hinterherkommt, weil Daubner gefällt mir als Stürmer halt einfach gut.
Ja, aber das kann jetzt tatsächlich so sein, wie das Ewi gesagt hat. Weißt, ja. Die reichen gestern die Lizenzunterlagen ein bei der Liga und heute kommen sie zurück. Und dann können sie heute natürlich erst sagen, dass er jetzt im Kader ist. Und vielleicht kommt dann morgen der Verteidiger, der noch hinterhergeschoben wird. Ja? Also kann ja alles noch passieren. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die Mühlen sehr langsam mahlen bei der DEL, dass es halt mal doch 24 Stunden dauert, bis man einen Spieler lizenziert hat. Mhm. Und ja, wenn man mittags sagt, Eckel fällt aus, schickt die Lizenzierungsunterlagen, heute kommen sie zurück, dann hat man halt heute wahrscheinlich die für einen Verteidiger vielleicht losgeschickt. Also kann alles passieren, wenn es so bleibt, dann bin ich beim Egel. Dann wird es, denke ich, tatsächlich so sein, dass wir Daubner hinten sehen und vorne dann eben, wie hieß er, jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen, Lindner.
Elias Lindner.
Elias Lindner, sowas, genau. Nein, dass wir Lindner dann vorne sehen und mir ist es ehrlich gesagt auch lieber, wenn ich einen Erfahreneren, und das ist Maxi Daubner trotz seines jungen Alters, ist erfahren, wenn ich den da hinten drin habe, bevor ich dann einen habe, der eigentlich nur zum Bankwärmen da ist, ja, der einfach nur draußen sitzt, um eben auch diese U23-Regel dann einzuhalten.
Ist auf jeden Fall sehr beruhigend zu sehen, dass du mit der Akademie einfach einen Pool noch hinten an jungen Spielern hast und das, obwohl gerade eine U20-WM stattfindet und da ja auch einige drüben sind, auf den du zurückgreifen kannst, wenn genau solche Geschichten passieren, wie sie halt jetzt passiert sind. Und ich bin mir auch sicher, dass du da schon auch Spieler hochziehst, die, wo man auch das Potenzial sieht, dass die sich in der Mannschaft irgendwann etablieren können. Von daher, auch das, wie sagst du, hast du vorhin so schön gesagt, Flo, ein Luxusproblem.
Ist ja schön, wenn wir uns über Luxusprobleme aufregen können. Im Zuge dessen müssen wir noch einen anderen Jungen nennen, den wir ja schon einmal im Münchner Trikot gesehen haben. Das ist Julian Lutz. Der hat parallel zum EHC gestern sein Profidebüt in Salzburg gegeben. Also das Profidebüt im Salzburger Trikot. In München hatte er es ja schon, 16 Jahre alt. Beim 4:1-Sieg der Salzburger über Dornbirn einfach mal zweifacher Torschütze. Krass, der Kerl.
Der ist mega. Also das haben wir ja nach dem Einsatz in Schwenningen schon gesagt, dass der super ist. Das hat Patrick Hager bestätigt, dass der Kerli einfach seine Leistung bringt. Und der wird seinen Weg machen, da bin ich mal ganz sicher. Ich glaube nur einfach, dass Salzburg den gerade viel, viel dringender braucht als wir.
Salzburg, glaube ich, momentan 8 Verletzte, wenn ich richtig gerade informiert bin. Also denen geht richtig nassnei
in Kader. Ja, 8 Verletzte, Peterka plus Peterka weg.
Hat trotzdem 4-1 gewonnen, ja, das muss man natürlich auch sehen.
Ja, denen geht es natürlich genauso. Die profitieren genauso von der Akademie und vom ähnlichen Spielstil, den man an beiden Standorten pflegt. Ich denke, alle Jungs, also durch die Bank alle, die da in der Alps Hockey League rumlaufen, für München, Salzburg, wie man es nimmt, die kannst du nehmen und einfach irgendwo hochziehen und mitspielen lassen. Wir haben das ja selbst in der Champions League schon erlebt, als wir keine Spieler mehr hatten und auf einmal holst du halt Spieler wie Daubner, Lobach,
Quas damals noch.
Quas, genau. Irgendwo mit nach oben und die spielen dann in Finnland, glaube ich, war das damals, oder? Nee, Malmö war es. Malmö war es. hauen da erstmal richtig einen raus, kommen, ich sage jetzt mal, vom Nachwuchs in Anführungszeichen und rocken dann in der Champions Hockey League. Also ja, macht Spaß, dort zu sehen. Und die Spieler sind halt dann auch, ich sage jetzt mal besser, auch gut einsetzbar. Man hat es ja gesehen, eigentlich bin ich ja doch fest davon ausgegangen, dass wir zum Beispiel einen Vajeka dieses Jahr in München sehen werden, vom Ding her. Und auch der ist dann direkt nach Salzburg gegangen. Oder eben Schütz, Peterka, wie sie jetzt alle. Wieder mal ein Hoch auf die Akademiearbeit.
Und wir konnten die Fragezeichen wahrscheinlich ausräumen, warum der Herr Lutz denn jetzt auf einmal in Salzburg spielt. Na, also das ist einfach der Bedarf, der gerade in Salzburg da ist. Und wahrscheinlich wieder Qualitätseiszeit, aber die Diskussion, glaube ich, müssen wir nicht nochmal aufmachen.
Nein, bitte nicht.
Aber Stichwort Qualitätseiszeit bringt uns tatsächlich zum nächsten Themenkomplex. Und das sind die Personalien Schütz und Peterka noch einmal. Justin Schütz, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Da deutet wirklich alles darauf hin, dass der Junge in Salzburg bleibt dieses Jahr noch, weil er dort eben in den ersten beiden Reihen zum Zuge kommt, weil er einer der Schlüsselspieler für den EC Red Bull Salzburg auch ist. Er bekommt die Zeit unter Trainer Matt McIlwain und im besten Falle wird das so ablaufen, dass er durch die Qualitätseiszeit, die er dort bekommt, sein Profil weiter schärft und der EHC Red Bull München zur nächsten Saison dann einen deutlich gereiften und noch erwachseneren und noch besseren Justin Schütz zurückbekommt. Wir wollen aber jetzt einen Blick auf JJ Peterka werfen und da kommt wieder der Gilbert ins Spiel, unser NHL-Lexikon, beziehungsweise unser NHL-Beobachter im Team, der gestern während des Crossovers Radio Wiesenfeld-Packmas uns die Mail geschickt hat, dass der Roster für das Trainingscamp der Buffalo Sabres raus ist und auf diesem Sheet fehlt JJ Peterka. Und der Gilbert wird uns jetzt genau erläutern, was das bedeutet.
Ja, erstmal bedeutet es natürlich, dass er nicht dabei ist. Das ist natürlich ganz klar.
Das hätten wir ohne dich nie rausgefunden.
Nein, man muss aber auch dazu sagen, dass es jetzt, ich glaube, für keinen überraschend kommen dürfte, allein schon der Tatsache geschuldet, dass er natürlich noch keinen Vertrag unterschrieben hat. Und das heißt, Training Camp Roster, wenn du da dabei bist, brauchst du einen Vertrag. Es gibt auch so Professional Tryout-Verträge, die eben dann Spieler bekommen, die entweder noch woanders unter Vertrag sind, da aber nicht mehr mit denen geplant wird, um eben da vielleicht einen Trade anzukommen, oder auch eben Free Agents, die ja nochmal versuchen wollen, irgendwo unterzukommen, was gerne mal ein probates Mittel ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Erfolgsquote bei sowas ist, aber was für Peterka eben der Fall ist, er hat keinen Entry-Level-Contract unterschrieben. Ich habe mit Egel ja auch schon drüber gesprochen, dass wir auch aufgrund der Leistungen, die wir bei der U20-WM bis jetzt gesehen haben, auch nicht glauben, dass der den so bald unterschreiben wird, zumindest nicht jetzt während der WM, wie es bei Tim Stützle der Fall war. Bedeutet im Umkehrschluss natürlich, er bleibt erstmal hier, kann sich natürlich tagtäglich ändern, logisch. So ein Vertrag ist schnell unterschrieben. Aber Stand jetzt, er ist nicht dabei. Es gibt diese Saison keine Development Camps, das heißt so Entwicklungscamps, bei denen ja auch zum Beispiel Dominik Cahoon als Ungedrafteter, ich glaube, ein oder zweimal dabei war, auf jeden Fall bei den New York Islanders war er einmal dabei, das weiß ich noch, wo dann eben geschaut wird, können sich die Jungen empfehlen, die Ungedrafteten oder auch eben die Draftspieler. Dann gibt es immer so ein Juniorenturnier noch im Vorlauf zu der Saison, auch im Rahmen der Development Camps, wo dann die NHL-Teams nur mit ihren gescouteten Jungs antreten, das heißt keine Profis dabei, sondern wirklich nur die Draftees und die aus dem Development Camp. Gibt's dieses Jahr alles nicht, bedeutet für Peterka jetzt U20 WM spielen und dann großes Fragezeichen, wo geht die Reise dann hin? Nach Europa definitiv zurück, aber geht's eben Richtung Österreich oder wieder nach München? Und ich befürchte fast, dass der weiterhin in Salzburg bleiben wird.
Also ich hätte ja gedacht, wenn es geht ja immer um Qualitätseiszeit und
wie oft wir dieses Wort benutzen, ja, dass wir nicht mehr drüber reden wollten, aber ja, darum geht es ja letztendlich. Es ist das Schlüsselwort in dieser Konstellation.
Ich unterstelle einfach mal, oder ich vermute einfach mal, der Gilbert hat recht, der geht nicht nach Nordamerika diese Saison. Und dann glaube ich eher nach München als nach Salzburg.
Ich glaube eher an Salzburg.
Das Sebo Rakel ist auch bei Salzburg.
Ja. Denen fehlen aktuell mehr Spieler Und wie gesagt, wenn Kossela bleibt bei uns, von wem will er denn die Qualitätseiszeit abknabbern? Da müssen wir jetzt mal wirklich ganz ehrlich sagen, von wem nimmt das her? Also wenn du jetzt einen Kerl reinschmeißt in dieses Team, dann nimmt der jemanden, oder um es runterzubrechen, wer ist dann noch übrig, dann nimmt der meinen Schein die Eiszeit. So. Weil alle anderen lässt du nicht zu Hause dafür.
Ja, ja.
Dann nimmt der meinen Schein die Eiszeit. So, mal ganz einfach, weil das ist so die aktuelle Position, die dafür gerade frei wäre. Ich sage jetzt mal, mein Schein gefällt mir richtig gut, ganz anders, wie ich es vor der Saison gesagt hat, der hängt sich richtig rein, aber ich sage jetzt mal vom kompletten Level, was man bis jetzt so gesehen hat in den Spielen, nimmt er den Platz von Meinschein. Ja, dann musst du ihn halt spielen lassen. Weiß halt nicht, wen nimmst du denn dann runter? Vielleicht funktioniert dann das Powerplay endlich mal.
Ja, das ist genau der Punkt. Also ich meine, ich hatte es ja so verstanden, dass Qualitätseiszeit ja auch diese Geschichten sind. Ich spiele hier Überzahl, Unterzahl und so weiter. Mal ehrlich, unser Powerplay hat bisher in der Saison nicht ein einziges Mal funktioniert. Warum also nicht?
Du kannst ihn ja nur im Powerplay aufs Eis schicken, logisch, aber ich sehe es so.
Auch eine gute Idee.
Aber Moment, es ist ja ein Unterschied, ob du jemanden Eiszeit im Powerplay gibst, ja, oder ob du versuchst, ich sage jetzt mal an den U20-Spieler, dein Powerplay für die komplette Saison aufzuhängen.
Wir reden ja nicht von Aufhängen. Es geht ja nur darum, dass sie auch in den Special Teams Erfahrungen sammeln sollen. Und ich glaube schon, dass es da in München auch eine Möglichkeit für JJ Peterka geben muss. Vor allem, wenn man ihn auch für so stark hält, dass man überhaupt darüber diskutiert, dass er diese Saison vielleicht doch nach Nordamerika geht und es dann vielleicht knapp nicht schafft, dann muss er auch stark genug sein, sich in München in den ersten drei Reihen durchzubeißen. Ja, doch, dann muss er auch einen von den Etablierten aus den ersten drei Reihen verdrängen können. Dann muss er auch einen von den Etablierten im Powerplay verdrängen können.
Also auf seiner Position Vokes, Kossela oder Kastner?
Na dann, Duell mit Kastner eröffnet.
Na ja. Ich glaube, er will es in die NHL schaffen. Dann sollte er sich mit dem messen, der es gerade momentan nicht in die NHL geschafft hat.
Okay, dann Kampf mit Kossela eröffnet, auch recht.
Ja, dazu muss er aber erstmal nach München kommen und da sehe ich ihn überhaupt nicht. Vor allem jetzt nochmal zu 20 WM, wo er eigentlich mitten nebenher läuft und dann nur profitiert, dass er mit Stütze und auch mit Elias in der gleichen Reihe spielt. Also von den dreien, wo ich ihn eigentlich hinter Stütze als Zweitbesten gesehen hatte, ist er momentan der Drittbeste. Klar, er hat noch mehr auf dem Kasten als die alle, die dann hinten ran noch kommen. Ja. Aber er läuft momentan so ein bisschen, kann natürlich auch die Umstellung sein, Zeitumstellung, was weiß ich was, keine Ahnung. Möchte ich mir jetzt auch nicht zu nahe treten, das ist ein junger Kerl, aber wenn man auch sich selbst so verkauft als Draftpick und dann das auch alles mitmacht, dann muss er sich durchsetzen können und da bin ich beim Egel und da muss er sich auch in München, wenn er herkommt, durchsetzen. Ich befürchte aber, dass man ihm die Chance gar nicht geben wird, weil erstens Salzburg ihn braucht und zweitens in Salzburg hat er eben die Chance, erste, zweite Reihe zu spielen und dann auch wie Justin Schütz zu reifen. Und ob der dann im Sommer nach Nordamerika geht, ob die dem überhaupt einen Vertrag anbieten, ist es nicht so, dass der irgendwie Top 10 gedraftet worden ist. Also es muss ja alles nicht sein. Ich würde es ihm wünschen, keine Frage, aber momentan sehe ich ihn da noch weit entfernt.
Ja, wir dürfen an der Stelle einfach auch nicht vergessen, der Kerl wird am 14. Januar wird der erstmal 19. Rechnen wir mal zurück, wie waren wir drauf mit 19? Das ist natürlich ein gewaltiger Trubel auch, den ein Jason Peterka da die letzten Wochen und Monate einfach auch hatte, die er natürlich mit Top-Leistungen in der letzten Saison beim EHC Red Bull München natürlich auch geschürt hat. Da müssen wir nicht drüber diskutieren, aber es ist immer noch ein Jugendlicher und der muss auch mit sowas erstmal umgehen.
Auch das ist, wie du immer so schön sagst, jammern und meckern auf hohem Niveau.
Das ist eben die Münchner Seite des Lebens.
Richtig, richtig. Und also der ist, da gebe ich dem Gilbert recht, er ist der Drittbeste in dieser Reihe bei der U20-WM. Liegt aber auch daran, dass der Elias, finde ich, auch unglaublich gut spielt. Also besser, als ich den zum Beispiel erwartet hätte. Bin ja auch ehrlich. Von daher, er hat da schon auch starke Nebenleute. Und ich will den auch überhaupt nicht schlecht reden. Aber wie gesagt, oder anders. Zu schlecht für jetzt schon NHL, aber zu gut für Salzburg. Also komm nach München.
Ja, nein, aber ich glaube, 19 Jahre hin oder her, es ist halt leider so, wenn du schaust, wo andere stehen in dem Alter, ja, das ist dann wieder eine ganz andere Hausnummer. Und das ist eben auch das, was der Flo ja gesagt hat. Der hat eine super Saison letzte Saison gespielt. Er ist ja nicht ohne Grund gedraftet worden, ja, egal jetzt an welcher Stelle. Wenn er gedraftet wird, dann gibt es irgendwo in einem NHL-Team, jetzt war es Buffalo, jemanden, der was der große Stücke auf ihn hält, ja, und der meint, er hilft vielleicht irgendwann mal weiter. Dass das nicht jetzt sofort sein muss, keine Frage, ja. Weil selbst wenn wir Cosilla jetzt anschauen, der ist jetzt so gesehen das fünfte Jahr in der NHL, hat aber, was weiß ich, 19 Spiele gemacht, ja, in diesen 5 Jahren oder in seinem fünften Jahr jetzt. Das waren alle bei seinem ersten Vertrag für Anaheim. Und ansonsten hat der auch nichts mehr gesehen. Der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, in Anführungszeichen, im Vergleich zu Peterka. Der hat natürlich noch schon noch was vor sich. Aber ich sehe es so, wenn ich gedraftet werde, dann muss ich auch das Ziel haben, dass ich da dann hingehe, dass ich nach Nordamerika gehe, dass ich für das Team spiele oder in den NHL spiele. Das wird sein Traum sein, ohne Frage. Das wird auch sein Ziel sein, das muss auch sein Ziel sein, aber das muss er halt auch abrufen dann anhand der Leistung. Und da ist es egal, ob er 19, 18, 16 ist, er spielt gegen Gleichaltrige jetzt. Und da, klar, wenn du 16-2 gegen Kanada verlierst, brauchst du nicht glänzen. Aber da muss er eigentlich nach München kommen, um seine Leistung auch zu zeigen. Da spielt er gegen die richtigen Gegner. Ja? In den Salzburg läuft er halt mit. Da macht er schöne Dinge, aber gegen wen spielt er dort? Ja?
Ein schöner Diss gegen die Eishockey-Liga in Österreich.
Na, aber
das waren einfach schöne Grüße.
Wenn man ein Verhältnis sehen muss, da hat der Gilbert schon ganz recht. Und ganz ehrlich, wir wissen alle, was für ein super Talent und Ausnahmespieler fürs deutsche Eishockey auch Dominik Cahun ist. Und da hat es halt auch dann nochmal ein Jahr länger gedauert, wo schon viele gesagt haben, der geht jetzt dann in die NHL. Dann war er halt doch noch ein Jahr in München. Und ich glaube, so im Nachhinein betrachtet, und das sagt er ja auch selber, war das sicher keine Fehlentscheidung, einfach mal noch ein Jahr DEL dran zu hängen und sich dort durchzusetzen.
Wobei der ja die freie Wahl dann hatte, ja, er ist nicht gedrafteter, konnte sich natürlich auch aussuchen. Der hat jetzt nicht den Druck gehabt, dass er da sich beweisen muss bei einem Team, dass die ihn unbedingt holen. Ja. Jetzt ist bei Peterka natürlich anders. Der hat jetzt ein Team, mit dem er über einen Vertrag verhandeln kann. Ich glaube, 2 Jahre läuft das, wenn du gedraftet bist. In denen die dir einen Vertrag anbieten können. Ansonsten bist du dann Free Agent. Selbst die Zeit hätte er jetzt noch. Ja. Jetzt wird er 19, dann wird er 20, dann wird er 21 im Fall der Fälle. Also ja. Noch alle Zeit der Welt, was das angeht. Wobei ich ihm, wie gesagt, das wünschen würde, dass es Buffalo wird und dass er da auch zeitnah dann mal was bekommt. Nur ich sehe es momentan noch nicht.
Also ich wünsche ihm, dass er rüberkommt und dass es nicht Buffalo wird.
So wollte ich es jetzt nicht ausdrücken.
Dann hätten wir ihn noch 2 Jahre bei uns und er kann zu einem coolen Verein gehen.
Muss aber auch sich hier mit Leistungen empfehlen. Da sind wir wieder beim Thema. Und wo macht er das besser als in München? Ja.
Ja.
Fakt ist, es ist spannend, was sich jetzt in nächster Zeit entwickelt. Und wir werden es spätestens nach der WM, werden wir wissen, wo JJ Peterka in der Saison 2021 spielen wird. Und dann können wir auf diese Folge zurückgreifen und gucken, welches Orakel recht hatte.
Diesmal irrt das Seborakel.
Hoffentlich.
Wir werden es sehen. Das war jetzt ein ganz schönes Themenpotpourri. Und wir sind drüber hinweg gewirbelt, quasi heute im Viererpack. Es ist die letzte Folge des Kalenderjahres 2020. Und wenn wir jetzt mal ein Jahr zurückrechnen, dann hätten wir vieles nicht erwartet, was in diesem Jahr geschehen ist. Über diese komische Pandemie reden wir jetzt gar nicht. Wir reden aber auch darüber, dass wir am Jahresanfang nicht erwartet haben, dass es diesen Packmas Podcast Münchens Eishockey-Stammtisch jemals geben wird. Und wir wollen die letzten Minuten dieses Podcasts nutzen, um mal so einen kleinen Rückblick zu machen, einen kleinen Blick in den Rückspiegel, was sich in den letzten 7 Monaten getan hat, wenn man unsere Sondierungsgespräche davor noch dazu rechnet, waren es etwa 8-9 Monate. Ich glaube, Mitte April war es, wo wir uns connected haben. Und einfach mal frei raus. Was fällt euch zu 7 Monaten Packmas ein?
Oh, du, eine Menge Spaß auf jeden Fall. Weil es ist ja nicht nur das, was wir hier aufzeichnen und was dann einmal in der Woche die Hörer zu hören kriegen oder was wir crossover-technisch mit Radio Oberwiesenfeld machen. Es ist ja auch, sind ja auch die internen Planungen und Gespräche, Vorarbeit, Nacharbeit. Und also mir hat Mir hat es bis jetzt jeden einzelnen Tag echt Spaß gemacht.
Ja, es ist einfach so viel passiert. Ich war am Anfang der festen Meinung, dass das ein Riesenschmarrn ist. Dass es Spaß machen wird, nichts bringt für die fünf Leute, die da zuhören, hocken wir uns da jetzt immer mal wieder hin und reden und nehmen auf und machen und tun und ja, aber nachdem es von der Grundidee halt so war, so ein Podcast bisschen über Eishockey philosophieren, da war ich mir schon, das könnte schon Spaß machen, aber ja, dass das dann doch so viele Leute dann doch irgendwie interessiert oder wenigstens zum Zeitvertreib oder Einschlafen benutzen, erstaunlich. Aber wie gesagt, es ist so viel passiert. Gleich am Anfang dieses Hammer, ich nenne es jetzt nicht Interview, dieses Hammergespräch mit Joey Vollmer.
3,5 Stunden.
Das ist ja, und irgendwie hat man so das Gefühl, wir sind hier noch nicht fertig.
Definitiv nicht.
Wir fangen gerade erst an.
Ja, nein, auch vom Gespräch her. Also irgendwie, das war super. Und wie viele tolle Leute wir kennenlernen durften und was wir gemacht haben bis jetzt in der Zwischenzeit. Ja.
Der Gilbert war die größte Zeit des Packmas Podcasts ja eher Zuhörer.
Ja, Zuhörer und im Hintergrund natürlich, aber da muss man auch nochmal zurückspringen zu den Anfängen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, ich habe es ja dann öfter gesagt, dass das alles für meine Belange etwas schnell geht und wir haben eigentlich keine Themen, weil es geht sportlich nichts vorwärts. Wir haben gestartet und sind eigentlich mal in ein Loch gefallen. Wir hatten ja nichts Sportliches, worüber wir reden konnten. Wir konnten zwar über Kaderplanung und Ähnliches sprechen, aber gespielt hat erstmal keiner.
Genau, Startschuss der 1.6., um das vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen. Der 1. Juni war unser Startschuss.
Ja, das Wetter war warm, das Bier war kalt und das war es dann eigentlich auch schon wieder. nein, aber ich war auch von Anfang an schon Feuer und Flamme und auch wenn ich jetzt leider nicht oft dabei war, das muss man auch dazu sagen, weil ich dann doch mit dem Löwenradio dann immer wieder eingespannt war und auch gar nicht so den Draht dazu hatte, was passiert eigentlich beim EHC, was passiert in der DEL und so weiter und so fort, habe mich schon auf dem Laufenden gehalten und wir haben ja auch unsere schöne WhatsApp-Gruppe, wo man auch immer wieder Infos dann reinschießt und seine Meinungen austauscht, aber wie wir jetzt gerade gesagt haben, wir fangen jetzt erst an. Jetzt hat die Saison angefangen, jetzt gibt es auch sportlich was, worüber man reden kann, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und es geht einfach immer weiter nach oben. Anders kann man es nicht sagen. Und ich bin froh, dass ich ein Teil davon bin. Das muss ich auch noch dazu sagen.
Ich glaube, da sind wir alle extrem stolz drauf. Wir wollen ja auch mal transparent sein, deswegen sagen wir jetzt erstmal Danke. Und zwar an mittlerweile 2260 Podcast-Abonnenten. Das sind also einfach mal über 2200 Leute, die einfach immer wissen wollen, wenn es bei uns was Neues gibt in Sachen Podcast. Das ist Wahnsinn. Wir haben mittlerweile wir haben die Marke, das sind 10.000 Downloads unserer Episoden, also Streams und Downloads. Das sind Zahlen, also wir haben ja keine Vergleiche gehabt, wir wussten nicht, in welche Richtung es geht. Sebi, ich glaube, du hast mal gesagt, wenn das 20 Leute sind, die das anhören und gut finden, dann bist du zufrieden. Ja, ja, es sind ein bisschen mehr. Es sind ein bisschen mehr. Und dann wollen wir uns noch bedanken bei mittlerweile knapp 32.000 Besuchern unserer Webseite, packmas.de. 32.000 einzelne Personen.
Ja, da muss man aber auch sagen, da schreibt ein gewisser Herr Weiß auch ganz viele schöne, tolle Artikel dafür, die Leute dann auch auf die Seite ziehen. Da sind wir jetzt, da ist der Rest jetzt eher noch ein bisschen weniger beteiligt dran.
Da muss man auch mal Danke an Flo sagen, das ist schon richtig.
Ja, das wollte ich sagen, ja.
Also er kommt immer mehr auf die Münchner Seite des Lebens.
Womit wir bei den Sprüchen der Saison sind oder des ersten Packmas-Halbjahres. Die Münchner Seite des Lebens, ja, die ist mir irgendwann mal beim Crossover mit Radio Wiesenfeld rausgeflutscht und der Egel hat angekündigt, er möchte sich ein T-Shirt draus machen. Finde ich toll.
Ja, es wird auch passieren.
Das wird passieren. Dann haben wir das Seborakel, das mittlerweile auch ganz fester Bestandteil ist.
Und es gibt sogar externe Leute, die mittlerweile Spitznamen haben. Und wenn es nur der Axel Erik ist.
Ja, wir haben mittlerweile ein Netzwerk ja
an Zulieferern. Ja, ich glaube, da möchte ich auch nochmal die Kurve kriegen. Also es ist ja auch unglaublich, was von außen an Feedback kommt. Sowohl von, dass du siehst, dass die auf einmal der Olympiapark folgt, der Verein folgt, die alle sich dafür interessieren, was du die ganze Zeit machst. Aber auch von den einzelnen Hörern, Freunden, Bekannten. Der Erik ist halt einfach jetzt mal so ein Beispiel, das mir eingefallen ist, weil der echt viel Input auch liefert und viele Dinge recherchiert im Hintergrund. Oder Leute, die auf den neu integrierten PayPal-Button drücken oder einfach so sagen, ey, ich möchte mal mich an euren Unkosten beteiligen. Und also was da alles an Feedback von außen kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich so auch nicht erwartet und das finde ich echt ganz klasse.
Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben seit einigen Tagen diesen PayPal-Button bei uns auf der Seite integriert. Das heißt, zur Erklärung, wir machen das Ganze ehrenamtlich, wir machen das, weil wir Bock drauf haben, aber natürlich gibt es gewisse Kosten, die wir tragen. Das ist Podcast-Hosting, das ist die Webseite, das ist technisches Equipment. Wir machen das gerne. Wir haben aber auch das Feedback bekommen, dass man uns auch unterstützen würde, wenn man könnte. Und na, also das ist aber auch alles auf freiwilliger Basis. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir die ersten Spenden bekommen haben. Deswegen danke. Ja. Und das ist absolut nicht selbstverständlich und hätten wir wahrscheinlich so alle nicht erwartet.
Genau. Wenn wir an der Stelle nochmal sind, die allererste Spende, die wir bekommen haben.
Ja, die war aus Hopfen.
Mega aber, mega.
Das war unser eigenes Zwickel vom Martin gebraut. Ziemlich geile Geschichte, dass wir da auch unser eigenes Bier noch bekommen haben. Auch dafür noch danke. Gehört übrigens auch zu den Highlights dazu aus den letzten 7 Monaten für mich.
Das Packmas Zwickelbier.
Ja.
Es war gut.
Es war gut.
Wir hoffen auf weitere Bestellungen. Ich möchte auch nochmal Danke sagen an den EHC Red Bull München persönlich, denn es ist nicht selbstverständlich. Da kommt dann so eine Truppe von palabernden Burschen daher, die sich für Eishockey interessieren und sagen, ey, wir machen jetzt hier einen Podcast. Das war von Anfang an ein mega respektvolles Verhältnis. Es wurde uns das Interview mit Patrick Hager ermöglicht. Über den EHC Red Bull München sind wir auch an Dominika Huhn rangekommen. Das war für uns auch, hätten wir ja auch nicht gedacht, dass wir in Folge 12 den NHL-Spieler bei uns im Interview begrüßen dürfen. Das ist natürlich auch alles nur möglich gewesen, weil dort auch ein offenes Ohr gewesen ist. Also in dem Fall auch Danke an den Verein.
Ja, kann man nur unterstreichen.
Und das, obwohl wir alle wissen, wie dann immer wieder über die Kommunikationsstrategien von dem großen Konzern gesprochen wird. Also das hat mich dann persönlich auch überrascht, dass das dann doch relativ einfach alles möglich war. Und auch der Kontakt ist ja auch da, beständig da. Und auch eine Wertschätzung uns gegenüber, denke ich mal, auf jeden Fall.
Also mich hat das auf alle Fälle sehr gefreut. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was das Jahr 2021 für uns bereithalten wird. Wir starten jetzt eigentlich erstmal so in unsere erste richtige Saison. Es wird viel passieren. Wir gehen davon aus, dass die Pandemie sich auch langsam aber sicher dann auch mal dem Ende entgegenneigt. Für den Fall haben wir auch schon das eine oder die ein oder andere Idee, was wir da umsetzen können. Wenn alles glatt läuft, wird schon Anfang, Mitte Januar für uns ein kleines Highlight anstehen, womit wir auch nicht gerechnet haben. Wir lassen das mal als Cliffhanger stehen.
Ja.
Wenn es denn wirklich dazu kommt, werden wir euch darüber informieren. Ansonsten möchte
ich... Wir werden euch zuschütten damit.
Infos, genau.
Und Penetrant. Und Spam. Penetrant. Wie ihr auch sowieso immer alles von uns erfahrt, was wir vorhaben, was geplant ist, Facebook, Instagram, Twitter, E-Mail-Adresse team@packmas.de, da erreicht ihr uns alle und auch jeder einzelne von uns hat E-Mail-Adressen, die findet ihr auch bei uns auf der Webseite. Also kräftig folgen, kräftig teilen, wenn euch gefällt, was wir tun und weiterempfehlen. Ich möchte Danke sagen an Egel, an Sebi, an Gilbert, denn ohne euch wäre das ganze Packmas-Thema nicht möglich gewesen. Ich kann nur sagen, sauber Burm und genial, was da die letzten Monate abgelaufen ist. Ich sage, merci euch.
Sebi, das ist der Moment, wo du dem Flo den virtuellen Blumenstrauß in die Hand drücken musst und sagen musst, wir drei danken dir, unserem Host, für die ganze Orga. Und dafür, dass du das dumme Gequatsche von uns manchmal erträgst mit nur einer hochgezogenen Augenbraue.
Und dann beim Schnitt gleich nochmal.
Das ist aber eine Zeit, die man gern macht, die man gern aufwendet.
Ja, also ich glaube, das waren jetzt echt schöne Schlussworte, Flo. Bleibt da nicht nur noch jedem, der das da draußen hört, einen guten Rutsch zu wünschen.
Genau, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, bleibt uns treu, passt auf euch auf. Hoffentlich sehen wir uns bald persönlich dann das erste Mal am Rio Wiesenfeld als Packmas-Vertreter aus unserer Sicht. Haben wir sonst noch was vergessen?
Bestimmt wie immer ja, aber wir sind ja nicht weg.
Wir hören uns ja nächste Woche gleich wieder. Das wird dann nachgereicht.
Genau. Ja. Und für Themenvorschläge sind wir auch immer offen. Das soll es gewesen sein. Packmas Podcast Folge 30, die letzte Ausgabe im Jahr 2020. Merci, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt uns treu, auch im Jahr 2021 und auch für heute und für die nächsten Tage und fürs nächste Jahr gilt. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
Servus.
Servus. Servus.